Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist der norwegische Schriftsteller Erik Fosnes Hansen. In New York auf die Welt gekommen, lebt seit langem in Oslo, hat auch eine Stuttgart-Vergangenheit, was erklärt, weshalb er so herausragend gut Deutsch spricht. Mhm. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Wie geht's Dankeschön. Ihnen?
Sehr gut und es ist auch sehr schön, wieder in Stuttgart zu sein. Ich bin seit mehreren Jahren hier nicht mehr gewesen und da hat sich in der Stadtmitte vieles geändert, habe ich
Sie
gesehen.
Sie meinen die Baugrube wegen Stuttgart
21. Genau, das meine ich, unter dem Schlossgarten. Das war eine Überraschung. Aber andererseits bin ich dann spazieren gegangen auf der Uhlandshöhe hier in der Nähe.
Da haben Sie doch mal gewohnt.
Habe ich am Eisenbergstraße da oben. Aha. Und da hatte sich wenig geändert, nur habe ich vergessen, dass die Staffeln für Stuttgart sind, was die Kanäle für Venedig sind. Aha. Und da habe ich auch bemerkt, dass die Schwerkraft etwas zugenommen hat in den letzten Jahren.
In Ihrem ganz speziellen persönlichen Fall.
Das kann sein.
Wir beide haben eine gemeinsame Vergangenheit, weil wir mal zusammen eine Sendung gemacht haben, als Ihr, ich glaube sogar erstes und wichtigstes Buch in jedem Fall damals rausgekommen ist, Choral am Ende der Reise.
Ja, das stimmt, für lange Zeit.
Und da, wo wir jetzt sitzen, stand damals ein Parkhotel. Mhm. An das Sie aus ganz bestimmten Gründen ganz bestimmte Erinnerungen haben?
Dort wurden viele Gäste vom Süddeutschen Rundfunk damals untergebracht.
Sie auch?
Und ich auch und meine Frau oder meine Partnerin damals. Und wir haben tatsächlich ungefähr hier, wo wir jetzt sitzen, also ein paar Stockwerke höher, haben wir unser Sohn gezeugt.
Gezeugt?
Ja.
Das wissen Sie sicher?
Ja, wissen wir ganz sicher.
Und Ihr Sohn weiß es auch?
Ich nehme an, dass er es nicht weiß, aber wenn er sich die Sendung anhört, dann...
Wie lange ist es her?
Vor 24 Jahren war das,
okay. Ja. Wie sehr hat sich Deutschland verändert seit der Zeit, als Sie hier gelebt haben, also Mitte der 80er Jahre?
Deutschland war ein anderes Land einfach. Das Land ist hektischer geworden, die Kultur ist hektischer geworden, aber das ist wohl überall auf der Welt so.
Ja.
Dann gibt es auch eindeutig, ist der Wohlstand auch zurückgegangen. Das merkt man auch irgendwie. Jedenfalls so im Allgemeinen. Ich glaube, es ist ein Land, wo die Unterschiede größer geworden sind. Aber da sind sie ja natürlich auch bei uns geworden.
Wenn Sie uns sagen, meinen Sie also Norwegen. Wobei in Norwegen ist eines, glaube ich, festzuhalten. Norwegen war mal ein relativ armes Land in Europa und jetzt ist es das reichste.
Unglaublich reich, ja. Und das liegt natürlich an das Erdöl und Erdgas. Und dadurch ist der sogenannte Ölfonds entstanden.
Ja.
Und das ist inzwischen der größte Fonds der Welt, investiert überall.
Ja.
Und das ist das Geld, was Norwegen am Öl und Gas verdient. Und es wird nicht in unsere normale Ökonomie eingepumpt, sondern überall im Ausland investiert. In Puma, in Adidas, in Immobilien, in London, weiß Gott wo alles. Und dieser Fonds soll dafür sichern oder sorgen, dass auch die zukünftigen Norweger, wenn es kein Erdöl mehr gibt, in einem Sozialstaat leben dürfen.
Kluge Strategie?
Ja, gute Strategie.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit dem Schriftsteller Erik Fosnes Hansen. Aus Norwegen, lebt seit vielen, vielen Jahren in Oslo, hat insofern eine Amerika-Vergangenheit, als Sie in New York auf die Welt gekommen sind, korrekt?
Ja, aber daran erinnere ich mich nicht mehr.
Weil die Eltern so früh dann wieder weggegangen sind?
Mein Vater arbeitete in New York für die norwegische Staatseisenbahn.
Okay.
Und er war deren Vertreter für das Reisebüro.
Aha.
Der damaligen Staatsbahn in New York und sollte in den 50er und 60er Jahren Eisenbahnreisen und Reisen generell in Norwegen an kapitalstärke amerikanische Touristen verkaufen.
Ein erfolgversprechendes Modell damals?
Damals jedenfalls. Inzwischen
heute nicht mehr.
Nicht mehr, nein.
Ist klar. Sie sind dann mit den Eltern zurückgegangen nach Oslo, haben Schule gemacht, haben studiert und hatten wann den Punkt, wo für Sie klar war, ich werde ein freier Schriftsteller erstens und zweitens, ich werde ein erfolgreicher Schriftsteller?
Naja, für das Letzte kann man sich natürlich entscheiden, aber man weiß ja nie, wie es geht. Aber das kam ziemlich früh mit dem Schreiben.
Ja.
Ich habe früh angefangen zu schreiben. Ich wollte das so, ich denke, ab 13, 14 Jahren wollte ich eigentlich nur schreiben. Und es lag wohl auch daran, dass ich so gern las. Es ist meistens so, dass aus dem Lesen entsteht dann auch ein Bedürfnis zu schreiben. Und dann habe ich mit 20 erschien mein Erstlingswerk. Das war zur gleichen Zeit, als ich hier in Stuttgart wohnte.
Okay.
Da war ein Erfolg mit meinem ersten Buch Falkenturm los in Oslo. Und ich war hier. Aha. Und musste dann fortdauernd zurückfahren, aha, um in solchen Programmen wie in dieses Programm in Norwegen, ja, aufzutreten und so weiter.
Das heißt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt hatten Sie als Schriftsteller Erfolg, was ja, ja, sozusagen auch zum einen die Möglichkeit eröffnet, einen Lebensweg dann entsprechend zu gehen, auf der anderen Seite auch die Gefahr birgt, dass man wie Patrick Süskind beispielsweise dann sozusagen an dem eigenen frühen Erfolgswerk scheitert?
Ja, also das ist schon eine Gefahr und man wird auch leicht, denke ich, gelähmt irgendwie dadurch. Ja. Aber nun hat man ja dann keine Wahl irgendwie. Wenn man es einmal so gemacht hat, dann muss man versuchen, weiterzumachen.
Zusätzliches Privileg in Ihrem Fall, dass Sie große Zeitabstände haben zwischen dem Schreiben und dem Erscheinen der einzelnen Bücher und von daher auch die Möglichkeit hatten, immer sehr aufwendig zu recherchieren?
Also ich bin immer sehr genau mit den Recherchen und es ist ein Prozess, den ich sehr liebe, aber auch hasse, weil von den vielen Recherchen muss man natürlich 90% verwerfen oder wegwerfen, weil man es sehr einfach im Buch nicht benutzen kann.
So viel?
Ja, bis zu 90%, denke ich. 80, 90, ich habe da nicht nachgerechnet, nachgezählt. Aber ich bin dann eher ein langsam schreibender Autor auch, so dass es kann durchaus bei mir 7-8 Jahre dauern zwischen den Büchern, zu großen Sorgen und also meines Verlegers, der möchte gern, dass ich ein bisschen schneller schreibe, aber da hat dann jeder sein eigenes Tempo, denke ich.
Bekannt und berühmt geworden sind Sie, und das war dann auch ein internationaler Erfolg mit dem Choral am Ende der Reise, ich glaube Anfang 90er Jahre.
Ja, ist in Norwegen 1990 erschienen und hier in Deutschland 1994.
Choral am Ende der Reise, das war der erste internationale große literarische Erfolg des norwegischen Schriftstellers Erik Fosnes Hansen, der heute Vormittag unser Gast ist. Ein Erfolg, der für Sie vollkommen überraschend kam, oder haben Sie ein Stück weit auch damit gerechnet?
Naja, ich wusste, dass die Idee, ein Roman über die Schicksale der Mitglieder der Bordkapelle auf Titanic zu schreiben, ich wusste, dass diese Idee an und für sich sehr gut war. Als ich die Idee einige Jahre früher bekommen habe, habe ich sofort gedacht, das muss schon jemand gemacht haben.
Aha.
Und dann hat sich schnell herausgestellt, das hatte niemand gemacht, so dass ich wusste, dass diese Idee eigentlich recht gut war.
Wie haben Sie Ihre Hauptfiguren gefunden und wie aufwendig konnten Sie recherchieren, welchen Lebensweg die vor der Titanic hinter sich gebracht haben?
Ah, meine Musiker sind ganz frei erfunden und haben nichts mit den wirklichen Musikern von 1912 zu tun.
Ja.
Und das hat mir auch eine gewisse Freiheit gestattet oder gegeben, weil ich habe mir dann die Freiheit nehmen können, sie aus unterschiedlichen Ländern Europas kommen zu lassen.
Ja.
Ein Musiker kommt aus Deutschland, ein Musiker kommt aus Österreich, aus Großbritannien, aus Italien, ja, und so weiter und so weiter. Und da sollten sie irgendwie ein Bild darstellen vom gesamten Europa in diesem Schicksalsjahr 1912. Zwei Jahre vor dem Untergang nicht nur von einem Schiff, sondern von der Welt von gestern, um es mit Stefan Zweig zu sagen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges, genau, dann 1914.
Genau, ist da wirklich die alte Welt runtergegangen.
Wie haben Sie die letzte Lebensstunde dieses Bordorchesters konzipiert?
Ja, da gab es natürlich wiederum viele Recherchen. Und damals, das war ja noch in Vor-Internet-Zeiten, also im Steinalter irgendwie, oder jedenfalls Bronzealter.
Steinzeit,
ja, ja, jedenfalls Bronzezeit. Ich habe korrespondiert mit Marinehistorikern in New York und in London und so weiter. Unglaublich viele Bücher gelesen. Dann gab es, vielleicht gibt es immer noch die sogenannte Titanic Historical Society, ja, für Titanic-Enthusiasten aus aller Welt. Und ich wurde dort Mitglied und allmählich habe ich dann ein realistisches Bild zusammenbasteln können. Aha. Von eben diesen letzten Stunden anbaut.
Dieses Wrack der Titanic liegt seit unfassbar langer Zeit in fast 4000 Meter Tiefe. Jetzt hat es nach etlichen Jahren mal wieder einen Tauchgang gegeben.
Ja.
Als Sie davon gelesen haben oder davon gehört haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Naja, also inzwischen liegt das für mich so weit zurück.
Keine emotionale Verbindung mehr?
Nein, eigentlich nicht. Aber damals, als die ersten Gegenstände aus der Tiefe geholt worden waren, und das waren ja ganz prosaische Gegenstände, ein Taschenspiegel, eine Taschenuhr, Dinge, die auf einem Flohmarkt keine 2 Pfennig wert wären, die wurden ausgestellt im Seefahrtsmuseum in Oslo. Das war eine Wanderausstellung, als ob das die Schätze von Tutankhamun gewesen wären. Und ich war bei der Auspackung dabei. Und ich bekam weiße Handschuhe an. Aha. Und dann plötzlich legte mir einer der Konservatoren, so eine Bronzestatuette in meinen Händen. Aha. Das auf der Treppe drinnen in der Vestibüle auf Titanic stand. Und das war ein irrer Augenblick, das muss ich schon sagen.
Anderes, gut 10 Jahre später erschienenes Buch von Ihnen, Das Löwenmädchen. Sie sind wieder in dieses Jahr 1912 zurückgegangen. Ein, wie soll man es beschreiben, komplett behaartes Mädchen, das so auf die Welt gekommen ist, wegen eines Gendefektes, an einer realen Figur angelehnt damals?
Nein, eigentlich auch nicht. Aber ich wollte irgendwie erforschen, was nun Aussehen heißt.
Ja.
Ja. Wir beurteilen einander ja sehr. Ja,
nach der Optik.
Ja, Haare genau, würde ich sagen. Nach wie man aussieht. Aha. Und man denkt zum Beispiel gerne, naja, er hat mich genommen, also eine Frau sagt von ihrem Mann, weil er meine Seele so liebt. Und das müssen wir doch hoffen, dass er ihre Seele liebt.
Na, hoffen können wir es.
Ja, aber das allererste, was er gesehen hat, war nicht ihre Seele.
Ja.
Und wir beurteilen uns selbst auch sehr stark nach dem Aussehen und verbinden mit dem Sichtbaren so viel.
Ja.
In Wirklichkeit zeigen wir alle irgendwie der Welt unsere Masken. Und in Ihrem Fall, in Evas Fall, handelt es also von einem Mädchen, das total eine Maske trägt. Und sie weiß es und alle anderen wissen es. Und sie weiß selbst, dass sie immer davon oder daraus, aus dieser gegebenen Tatsache beurteilen wird.
Diese Maske ist diese Totalbehaarung.
Ja.
Ein Mädchen, das man früher in Zirkussen ausgestellt hätte oder ausgestellt hat und die dann einen unfassbaren Lebensweg gegangen ist und zum Schluss eine erfolgreiche Mathematikerin wurde.
Im Film wird sie zu einer erfolgreichen Mathematikerin.
Okay.
Das Buch endet ein bisschen dunkler und finsterer und ein bisschen mehr unsicher. Es ist unklar, was aus ihr werden wird.
Also es war gar nicht Ihre Idee, dann aus dieser Frau eine Mathematikerin zu machen?
Doch, das war meine Idee. Ja. Also, weil der Produzent hat gesagt, wenn wir es so düster machen, wenn wie es im Buch steht, dann werden keine Leute kommen. Und ich habe gesagt, also meinetwegen. Also was, und dann hat er gesagt, was hätte aus ihr werden können?
Aha.
Und dann habe ich geantwortet, gut, sie interessiert sich nun sehr für Zahlen, also warum nicht Mathematikerin?
Glauben Sie, eine Lebensgeschichte wie die Sie da im Jahr 1912 angesiedelt haben, wäre heute noch mal möglich?
Ja, aber anders. Wir haben ja alles andere gesehen, wir haben Galaxen gesehen, wir haben Föten in Mutters Leibe gesehen. Alles durch diese enorme Visualisierung, die eigentlich ein ziemlich neues Phänomen ist. Wie wir auf ein anderes Aussehen reagieren, das ist noch stärker und mehr ausgeprägt heute. Und Abweichungen vom gegebenen Schönheitsideal, die sind viel kleiner geworden. Ja. Also hören Sie mal zu, wenn wir ein paar Teenager-Mädchen miteinander reden in der Straßenbahn oder im Bus. Wie sie über andere Mädchen reden, wie die aussehen. Und die sah so schlecht aus und die sollte nicht so aussehen dürfen und so weiter. Wir sind total auf das Aussehen fixiert.
Das hat sich so verändert, Ihrer Beobachtung nach?
Ja, jedenfalls ist es nicht besser geworden seit 1912.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Erik Fosnes-Hansen, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Schriftsteller aus Norwegen, ganz früher Erfolg mit Choral am Ende der Reise. Jetzt das neue Buch, ein Hummer leben. Es geht um den Aufstieg und den Fall eines mondänen Hotels in Norwegen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, auf diese Geschichte?
Eigentlich ist die Idee gekommen, als meine Frau und ich eine Zeit lang in Granada in Spanien wohnten.
Also Ihre Frau auch Schriftstellerin?
Die ist auch Schriftstellerin. Ja. Das heißt, wir können unsere
Erika Fatland.
Mhm. Und wir können also, wir sind so glücklich gestellt, dass wir unsere Arbeit mit uns bringen können und einige Zeit, einige Monate sogar im Ausland verbringen können. Ja. Damals war die Finanzkrise und Schuldenkrise in Spanien am allerschlimmsten. Und wir haben das allererste, was wir in Granada gesehen haben, in unserer schönen Nachbarschaft da in Albaicin, war, wie Menschen auf der Straße standen vor ihren ehemaligen Häusern und Wohnungen, ja, mit Möbeln, mit Kind, mit Hund, mit Goldfisch, mit allem und geweint haben. Die waren rausgeschmissen worden. Und dann habe ich gedacht, ich möchte etwas über die Finanzkrise schreiben. Aber ich bin nicht Wirtschaftler, ich bin nicht Ökonom, ich bin nicht Gesellschaftswissenschaftler. Ich muss es als Romancier machen. Und dann habe ich mir ein Mikrokosmos ausgesucht. Ja. Und das wäre dann ein Skihotel oder Berghotel in den norwegischen Hochgebirgen Anfang der 80er Jahre, als es wirklich anfing, bergab zu gehen mit diesen klassischen edlen Hotels.
So früh schon?
Ja, weil inzwischen haben die Norweger dann, auch wie hier, entdeckt, dass es gab ein anderes Ferienland als Norwegen, wo man hin konnte in den Wintern. Aha. Und dieses Land hieß der Süden oder der verteufelte Süden, wie der Großvater, der alte Hotelier, im Buch diese Weltgegend nennt. Sodass diese alten Hotels, die in der Expansionszeit in den 50er und 60ern unglaublich groß geworden waren, standen plötzlich da, nicht leer, aber zu leer und wackelten vor dem Aus.
Was haben Sie gelernt bei der Recherche für dieses Buchprojekt? A, über die Hotellerie und B, weil das spielt auch eine große Rolle in dem Buch, über die Gastronomie?
Naja, gut, also für dieses Buch habe ich nicht so viel Recherchen gemacht wie eigentlich normal. Die Reisebranche kannte ich ganz gut aus meiner Kindheit, weil mein Vater Reisebüromanager war. Mhm. Und ich bin mit ihm als Kind in den 70ern eben zu solchen Hotels, also von Hotel zu, also dieser Art, ja, von Hotel zu Hotel gefahren, weil er war ein gewissenhafter Reisebüromanager und er wollte sehen, er wollte sie besichtigen. Das Wichtigste aber waren hier nicht die Recherche und die Wiederherstellung die Illusion von dieser Zeit darzustellen, sondern in die Psychologie und in die Ecken der menschlichen Seele zu gehen, wo Menschen unter einem solchen ökonomischen Druck steht, wie das Hotel im Buch.
Andererseits, am Ende des Buchs steht natürlich die Einsicht in das eigene Scheitern.
Klar, und wie wir beobachtet haben in Granada, Menschen halten trotzdem zusammen. Warum und wieso? Was gibt ihnen die Stärke da, durchzuhalten, weiterzumachen? So etwa wie die Musiker an Bord der Titanic. Was hat ihnen die Stärke damals gegeben, angesichts des Todes weiterzuspielen?
Wir haben über Ihr neues Buch Ein Hummerleben gesprochen. Mhm. Wie viele Jahre haben Sie dran gearbeitet und geschrieben, plus minus?
5, 6 Jahre, denke ich.
Wie oft hatten Sie Momente des Zweifelns dergestalt, ist es das richtige Thema? Kriege ich es so hin, wie ich es ursprünglich gewollt habe?
Auch die Momente habe ich jeden Tag.
Wirklich?
Ja, ja.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Das heißt, Sie kennen auch den Beginn eines Tages, wo Sie sich was vornehmen und am Ende des Tages sagen, ich habe nichts auf die Reihe gekriegt.
Das kommt vor.
Ja. Was macht man da? Schnaps trinken?
Nee.
Wie Günther Grass?
der Günther hat jeden Tag eine Gelegenheit dafür gefunden. Nein,
Die Geschichte müssen wir ganz kurz erklären. Sie waren mal bei Günther Grass.
Ja, ich und meine Frau, wir waren bei ihm zu Hause zu Besuch.
Und er hat dann...
Wir haben Kuchen und Kaffee bekommen und nach einer Viertelstunde hatte Günther gefragt, habt ihr Lust auf einen Schnaps? Und wir haben auf die Uhr geguckt und wir dachten, er sei höflich. Und ja. Nein, es ist zu früh natürlich. Und ja gut, und dann weiter Kuchen und Kaffee. Und nach nochmals 20 Minuten hat er gefragt, Na, seid ihr sicher, dass ihr keinen Schnaps wollt? Und dann haben wir natürlich kapiert, er will selbst einen Schnaps. Und dann haben wir gesagt, selbstverständlich wollen wir einen Schnaps. Und dann haben wir den restlichen Nachmittag Schnaps getrunken miteinander.
Wie kommen wir jetzt wieder auf die Einsamkeit des norwegischen Schriftstellers, der da sitzt und es läuft nicht so, wie er sich es gerade wünscht?
Aber dann steht man am nächsten Tag auf und man versucht es noch einmal. Ich meine, es gibt keine andere Methode.
Ist Ihre Frau, die ja auch Schriftstellerin ist, in solchen Situationen eine Hilfe für Sie oder tragen Sie das alles mit sich
große
selber
aus? Hilfe.
Ja?
Große Hilfe.
Umgekehrt dann auch?
Ja, aber hoffentlich doch, ja. Wir sind die ersten Leser füreinander. Also ich lese immer Ihre Manuskripte als Erste und Sie die meine.
Spielt beim Schreiben eine Rolle, ob ein Buch oder das Buch nach der eigenen Einschätzung und nach der eigenen Hoffnung auch ein kommerzieller Erfolg werden soll, dass möglichst viele Leser dieses Buch dann auch kaufen sollen?
Ich denke nie daran.
Nie?
Nein. Wenn ich schreibe, das wäre unmöglich, sich einem kommerziellen Bedürfnis anzupassen oder daran zu denken, wie schreibe ich nun das, damit es so kommerziell wie möglich wird. Das wäre sehr, sehr gefährlich und auch sehr unproduktiv, denn es würde mich hemmen.
Aber verzeihen Sie, wie ist es denn bei Ihrem Verleger? Ein Verlag muss ja auch gucken, dass er mit den Büchern unterm Strich schwarze Zahlen schreibt.
Das macht er, ich mach meine Sache.
Ja, aber kennen Sie Momente, wo Ihr Verleger sagt, also Fosnes Hansen, ich mag dich und ich schätze dich, aber damit reißen wir gar nichts?
Nein, Gott sei Dank nicht, aber hoffentlich, weil es bislang ziemlich gut gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ein Buch ein Misserfolg würde. Aber
alle Ihre Bücher waren kommerziell erfolgreich?
Ja. Für mich geht es darum, genug zu verkaufen, damit ich weiterschreiben kann und ein anständiges Leben führe dabei. Und ich bin so glücklich gestellt gewesen und bin es immer noch, dass ich davon leben kann und weitermachen kann, so wie ich es immer getan habe. Meine Frau auch, sie ist ja Erika Fatland, sie ist Sachbuchautorin. Und inzwischen macht sie in vielen, vielen Ländern großen Erfolg mit ihren Sachbüchern.
Anders Breivik und der furchtbare Terroranschlag von Utøya. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden. Erik Fosnes Hansen, Schriftsteller aus Norwegen. Das alles ist jetzt auch schon viele Jahre her. Mhm. Wie war es für Sie persönlich, als Sie diese Nachricht erfahren haben und die Stunden danach?
Wir waren, meine Frau Erika und ich, wir waren im Urlaub in Portugal.
Ja.
Zusammen mit dem damaligen Minister für Wirtschaft und Industrie.
In Norwegen?
In Norwegen, Sozialdemokrat.
Ja.
Und gerade seine Jugendpartei, wo er einst auch Vorsitzender dieser Jugendpartei gewesen ist, wurde ja am härtesten getroffen da draußen auf Utøya, aber auch die Regierungsgebäude in Oslo wurden gebombt. Das müssen Sie nicht vergessen. Und das war das, was als erstes passierte. Und wir saßen da in Portugal vor dem Fernseher und haben beobachten können, wie aus seinem Bürofenster große schwarze Rauchwolken emporstiegen. Und seine kleine Tochter Ödler, die damals vielleicht 8 Jahre alt war, war sie. Sie hat gesagt, oh, Papa, du darfst nie wieder hin zu deinem Büro, nie wieder, nie wieder. Dann plötzlich kam der andere Feriengast, der Provinzgouverneur von der Provinz um Trondheim, Trøndelag, auch ein bekannter Sozialdemokrat, der da war mit seinem kleinen Sohn. Der kam ganz leichenblass hinein und hielt sein Handy in der Hand und sagte, es wird auf Utøya geschossen. Und meine Frau, die schon damals ein Buch über die Terroraktion in Beslan, wo 333 Kinder und Erwachsene ermordet wurden,
in Russland.
In Russland, in der Kaukasus wie lange ist das her? Fast 20 Jahre her.
Ja.
Sie hatte schon früher gesagt, das, was in Oslo passiert, ist nur eine Deckoperation. Es kommt der wirkliche Anschlag woanders. Und sie hatte leider recht. Und es war eine grausame Nacht. Ich verbinde es nur mit einer Erinnerung an Tränen und Trauer.
Ja.
Als die Zahlen so furchtbar angewachsen sind.
Also ich habe an den 11. September 2001 diese Erinnerung, dass ich irgendwie Stunden gebraucht habe, dieses grauenhafte Ereignis für mich auf meiner inneren Skala irgendwie hinzukriegen.
Ja,
haben Sie das auch
total. Es ist unwirklich.
Mit Utøya so ähnlich erlebt?
Natürlich, und man stellt sich ja, oder wir haben uns nicht vorstellen können, dass so etwas im friedlichen, demokratischen, wohlgeordneten, kleinen Norwegen hätte stattfinden können.
Für mich damals herausragend die Reaktion des damaligen Ministerpräsidenten Stoltenberg und des Königshauses, die irgendwie sehr schnell gesagt haben, wir lassen uns unsere Liberalität, unsere Menschlichkeit nicht kaputt machen.
Nee. Und das war wohl die richtige Reaktion, und das war wohl auch ein entscheidender Moment, wo plötzlich König, Kronprinz, Ministerpräsident sich, da müssten sie uns zeigen, dass sie diese Verantwortung tragen konnten. Und da haben sie Gott sei Dank nicht gefehlt. Die wurden zu Lichtgestalten eben in dieser schrecklichen Zeit unseres Landes. Wobei auch gesagt werden muss, dass ich möchte eigentlich nicht, dass weder mein König noch mein Ministerpräsident noch mein Kronprinz ein Held sein muss.
Weil wir über Utøya und diesen furchtbaren Terroranschlag gesprochen haben, Anders Breivik, der Mörder, der Täter, was ich persönlich am abstoßendsten fand, war immer dieses selbstgefällige Grinsen.
Ja.
Wie geht es Ihnen oder wie ist es Ihnen ergangen?
Genauso. Und ich versuche, so wenig wie möglich an ihn zu denken. Am allerschlimmsten ist es natürlich für die Hinterlassenen und die Überlebenden, die müssen mit unsichtbaren Narben, manchmal auch sichtbaren Narben im Falle der Überlebenden, weiterleben.
Und haben Sie solche Menschen kennengelernt, wenn ich fragen darf?
Ja, einige schon. Ja. Einige schon habe ich gekannt oder kennengelernt, die auf Utøya waren. Ich habe schon einige früher schon gekannt.
Ansonsten, Anders Breivik hat, glaube ich, 21 Jahre Gefängnis bekommen plus anschließende Sicherungsverwahrung.
Ja, das heißt, der kommt nie wieder raus.
Der wird nicht mehr rauskommen. Nein. Ändert aber tragischerweise nichts daran, dass es in Folge Nachahmungstäter gegeben hat, die sich ausdrücklich auf Anders Breivik berufen haben.
Ja, es gab vor anderthalb Monaten in Norwegen einen Attentatversuch. Ein junger Mann aus einem Vorort nahe von Oslo hat plötzlich seine Stiefschwester ermordet, die aus chinesischer Herkunft war, die war adoptiert. Und er hat sie ermordet, weil sie chinesisch aussah. Und dann ging er zu einer Moschee und er wollte da ein Massaker anrichten. Mhm. Und Gott sei Dank haben die Anwesenden in Moschee überwältigt. Und auch er vorm Gericht mit diesem selbstgefälligen Grinsen da. Es ist merkwürdig.
Haben die freien, demokratischen, liberalen, westlichen Demokratien die Gefahr des Rechtsterrorismus zu lange unterschätzt?
Ich glaube schon. Das ist ein zunehmendes Problem, und das sehen wir in allen Ländern. Auch diese Eskalation in Gewalt, das sehen wir auch. Und es liegt ja dann an uns, zu versuchen, Kräfte da entgegenzusetzen. Aber man muss es ernst nehmen. Wir wissen es ja, und hier in Deutschland weiß man ja, es kann schlecht gehen. Es endet nicht notwendigerweise gut.
Und die Verrohung der Sprache ist oft der Einstieg.
Es fängt immer, wie sagt Viktor Klemperer, es fängt immer mit Worten an. Das sagt auch Italo Calvino, es fängt immer mit Worten an.
Ja.
Da sind die Wurzeln.
Dann versuchen wir am Ende der Sendung, was Worte angeht, noch eine positive Wendung hinzukriegen. Welchen Roman schreiben Sie als nächstes?
Oh, ich habe schon abgeschlossen. Das Buch wird auf Norwegisch heißen Langs Landeveien mellom Cottbus og Berlin, was auf Deutsch heißen würde Auf der Landstraße zwischen Cottbus und Berlin.
Okay, also ein Buch, das in Deutschland spielt, und was?
Gut, Deutschland, aber ist es ein, das wirkliche? Ja, klar, aber das sind ja nur Wörter, wie Deutschland ja auch nur ein Wort ist.
Okay.
Und die Frage ist dann halt, in welchem Deutschland und in welcher Zeit, und ist das ein wirkliches Deutschland oder ist es ein imaginäres?
Verraten Sie uns
Deutschland
jetzt noch nicht.
Nee, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr kommt es auf Deutsch raus.
Ich hoffe, nächstes Jahr oder jedenfalls im übernächsten Jahr.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr schön. Dankeschön.
Eins gehört.